Während meinem Theologiestudium durfte ich schon das ein oder andere Mal ein bisschen Erfahrungen im Predigen sammeln. Und das war für mich das perfekte Lernumfeld. Weil ich bin in eine relativ kleine Gemeinde gegangen und die meisten haben mich kennt, schon von klein auf und sind mir sehr wohl gesehen. Und damit konnte ich, während ich predigt habe, den Leuten in die Augen schauen und die meisten haben dann zurückgeschaut und mich angelächelt, wohlwollend. Die meisten, sage ich, weil ein paar sind, ich möchte jetzt nicht urteilen, eingenickt. Vielleicht sind sie auch sehr vertieft am Betten gewesen. Aber gewisse haben halt einfach ihre Augen zu gehabt. Unter anderem war da eine wirklich sehr liebevolle ältere Dame gewesen. Nennen wir sie Rösli. Und Rösli ist jeden Sonntag gekommen, sehr treu, zum wirklich jeden Sonntag auch wieder die Predigt verschlafen. Nach jeder Predigt habe ich das Feedback noch von meinem Pastor bekommen. Und er hat mich damals gefragt, ja, wie hast du es denn selber gefunden? Und nach einer Predigt bin ich dann auch wieder bei so einem Feedback gesessen. Und er hat mich gefragt und ich habe gesagt, ja, also es hat mir Spass gemacht, wie immer. Und ich glaube, so schlecht kann es nicht sein, weil das Rösli ist die ganze Predigt durchwach gewesen. Und er schaut mich schockiert und fast so ein bisschen bewundernd an und sagt, mit so einer Vollmacht habe ich noch nie gepredigt. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es wirklich an meiner Predigt gelegen ist, die gut war, oder ob einfach das Rösli einen guten Tag hatte. Ich kann euch beruhigen, die Gemeinde ist ein bisschen grösser, die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass wenn ihr einnickt, dass ich euren Namen vielleicht noch nicht kenne und euch noch nicht bei Matthias kann verpfeifen, dass er schlafen und predigt. Aber ich möchte heute mit euch eine Geschichte anschauen, was genau auch darum geht, im richtigen Moment eben vielleicht nicht einzunicken und nicht einzuschlafen. Es ist eine Geschichte, die wir in 3 von 4 Evangelien lesen können und die sich abspielt, eigentlich gerade vor dem, dass Jesus gekreuzigt wird und wieder aufersteht, vor seinem Leidensweg. Und es fängt damit an, dass Jesus nach dem Passamahl seinen Jüngern sagt, einer von euch wird mich heute Abend verraten. Und nachher folgt ein Gespräch mit dem Petrus. Und der Petrus sagt, Jesus, nie im Leben würde ich dich verraten. Nie im Leben würde ich so etwas machen. Und Jesus bremst dann aus und sagt, Petrus, noch bevor der Morgen anbricht, wirst du 3-mal lügen, dass du mich überhaupt kennst. Und wenn wir in der Bibel eine Seite weiterblättern, dann sehen wir, Jesus ist richtig gelegen. Ziemlich gleich darauf ab, hat der Petrus ihn 3-mal verraten. Und der Petrus war ja entschlossen gewesen. Der Petrus hat gedacht, er werde Jesus nicht verraten. Und der Petrus hat genau gewusst, was das Richtige gewesen wäre. Er hat genau gewusst, was der richtige Weg gewesen wäre und ist trotzdem gescheitert. Obwohl er so überzeugt war, er wird nicht scheitern. Er ist trotzdem gescheitert. Und ich glaube, wir kennen das auch. Dass wir wissen, was das Richtige ist und scheitern. Als Christen nennen wir so etwas Sünde. Dass wir wissen, was Gottes Wille wäre und doch nicht danach handelt. Und vielleicht geht es dir, wie es mir manchmal geht, dass du auch denkst, so, du, so schlimm lebe ich nicht. Also eigentlich ist mein Leben so und mein Leben ganz okay. Ich versuche, so die grossen Sünden auf der Seite zu lassen. Ich benehme mich ganz anständig. Und ich glaube, das ist eine Lüge, die sich bei uns teilweise einschleicht. Gerade wenn man vielleicht schon ein bisschen länger im Glauben unterwegs ist, dass man dann plötzlich denkt, hey, ich halte mich ja grundsätzlich an die Regeln. Und ich glaube eben, das ist nicht das, was Sünde aussagt. Sünde heisst nicht, dass wir eine Regel brechen, sondern dass wir das Ziel verfehlen. Und ich möchte einen kleinen Vergleich ziehen. Mein Mann, ihr merkt, ich bin sehr stolz auf meinen Mann. Mein Mann hat lange als Jugendlicher in einem sehr guten Uni-Hockey-Verein gespielt. Sie hatten grosse Ambitionen und er war dort in diesem Team dabei. Und uns ist, glaube ich, allen klar, damit er in diesem Team mitspielen konnte, hat es nicht gebraucht, nur, dass er sich einfach an die Uni-Hockey-Regeln gehalten hat. Dass er seinen Stock die richtige Grösse hatte, dass er gewusst hat, was ein Stockschlag ist. Das hat er alles auch wissen müssen, aber das hat nicht gelangt. Er musste ins Training gehen. Er musste los auf das, was sein Trainer gesagt hat. Er musste die Übungen absolvieren. Er musste daheim seine Kondition trainieren, wenn es niemand gesehen hat und es niemand kontrolliert hat. Er musste im Spiel auf seine Mitspieler achten. Er musste die Spielstrategie verfolgen, die sein Trainer vorgeschlagen hat. Und all das hat dazugehört, dass er überhaupt in dem Moment, im wichtigen Moment vom Spiel, überhaupt vom Trainer eingewechselt worden ist. Nur sich an die Regeln halten im Sport reicht nicht. Und ich glaube, das ist uns wie dort allen bewusst. Und im Glauben vergessen wir das amix ein bisschen, dass es nicht geht darum, nur eine Regel einzuhalten und nur bis wohin kann ich gehen, wo die Grenze ist, sondern dass es darum geht, vielmehr zu sagen, einen ganzheitlichen Lebensstil nach dem Willen Gottes zu leben. Das ist ein würdiges Leben, ein gutes Leben. Aber jetzt zurück zu der Geschichte, die ich euch eigentlich erzählen wollte und in die ich euch eigentlich mit reinnehmen wollte. Wir lesen von dieser Geschichte in Matthäus 26, 36 bis 46. Wie schon gesagt, nach dem Passamal geht Jesus mit seinen Jüngern in den Garten Gethsemane. Es ist noch das Gespräch, das er mit seinen Jüngern hat und das er mit dem Petrus hat. Und dort nimmt er drei von seinen Jüngern auf die Seite und sagt, kommt mit mir mit, betet mit mir und bleibt wach wegen dem, was vor uns liegt. Wir lesen ab dem Vers 39. Jesus ging ein paar Schritte weiter, warf sich nieder und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, dann lass den Kelch an mir vorübergehen und erspare mir dieses Leiden. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Dann kehrte er zu den drei Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Er weckte Petrus und rief, konntet ihr denn nicht eine einzige Stunde mit mir wachen? Bleibt wach und betet, damit ihr der Versuchung widerstehen könnt. Nach dieser Szene zieht sich Jesus noch zweimal zurück zum Gebet. Und wir lesen jetzt nur in einem Satz, was er dort gebetet hat. Ich glaube, der eine Satz ist einfach die Essenz von dem, was er gebetet hat. Nicht, was ich will, soll geschehen, sondern was du willst, soll geschehen. Jedes Mal, wenn er zurückkommt, findet er seine Jünger schlafend auf. Also von seinen engsten 12 Freunden, die engsten 3, schlafen, wenn es ihm so schlecht geht. Kurz darauf ab, nachdem er das dritte Mal zurückkommt, die wieder schlafend dort sind, wird Jesus vom Judas verraten und er geht seinen Leidensweg bis ans Kreuz an. Die Szene im Garten ist genau dort vor dieser Szene, vor dem, dass er verhaftet wird, vor dem, dass er geschändet wird, vor dem, dass er am Kreuz für uns stirbt. Ich glaube, Jesus hat sich nicht zurückgezogen zum Gebet, weil er gesagt hat, das ist jetzt besonders christlich, dass wir ja, vor dem wichtigen Anlass noch eine Gebetszeit zusammenhalten. Sondern ich glaube, Jesus hat sich zurückgezogen zum Gebet, weil er gewusst hat, das ist essentiell für das, was nachher kommt. Er selber sagt im Vers 41, und ich möchte euch das nochmal lesen, sagt er, wieso sie sich zurückziehen zum Gebet. Bleibt wach und betet, damit ihr der Versuchung widerstehen könnt. Das ist der Beweggrund, den er seinen Jüngern sagt, wieso sie wach bleiben sollten. Und ich glaube, es ist genau der gleiche Beweggrund, wieso Jesus wach geblieben ist zum Gebet. Er hat zutiefst Angst gehabt. Er hätte am liebsten wollen, nicht den Weg gehen. Er sagt zu seinem Vater ganz klar, wenn es irgendeinen anderen Weg gibt, lass den Kelch an mir vorübergehen. Wenn es irgendeine andere Möglichkeit gibt, ich will eigentlich nicht den Weg gehen. Und er zieht sich zurück im Gebet und weiss, ich kann nur das Ganze überstehen. Ich kann nur standhaft bleiben in dieser Versuchung. Und Jesus hätte die Möglichkeit gehabt, zum sagen, nein, ich gehe nicht ans Kreuz, um sich dort loszulösen. Und er wusste, wenn ich möchte überwinden und wenn ich möchte den Willen Gottes über meinen eigenen stellen, dann passiert das nicht in dem Moment, wo ich angeklagt werde, dann passiert das nicht in dem Moment, wo ich am Kreuz hänge oder es passiert nicht in dem Moment, wo ich verraten werde, sondern dann passiert das in dem Moment, wo ich im Gebet vor Gott komme und den Entschluss fasse, ich werde überwinden, ich stelle den Willen Gottes über meine eigenen Bedürfnisse. Selbst Jesus, der so ein grosses Vorbild im Glauben ist, hat das Gebet gebraucht, um sich ausrüsten zu lassen für die Versuchung, die nachher kommt. Ich bin überzeugt, dass Jesus geschafft hat, das Leiden auf sich zu nehmen, hängt nicht damit zusammen, dass er eine göttliche Kraft hatte, die wir nicht haben, einfach weil er ein Sohn Gottes ist, sondern weil er als Mensch auf die Knie gegangen ist und im Gebet einen Sieg errungen hat, damit er nachher ans Kreuz gehen kann. Ich glaube, das ist ein Prinzip der Nachfolge. Dass wir sagen, wir wollen je länger je mehr ein heiliges Leben führen. Wir wollen je länger je mehr nach dem Willen Gottes leben. Mehr seinen Willen über unsere eigenen Bedürfnisse zu stellen. Und für das brauchen wir den Entschluss im Gebet. Für das brauchen wir, dass wir uns durchringen im Gebet, um zu sagen, und ich werde überwinden in dieser Situation. Ich kann euch nicht sagen, ja, was passiert wäre, wenn der Petrus auch wach geblieben wäre. Aber nehmen wir mal an, Jesus hat recht gehabt mit dem, was er sagt. Und er hat das ernst gemeint. Dann ist meine Überzeugung, wenn der Petrus wach geblieben wäre in dieser Nacht, hätte er Jesus nachher nicht verleugnet. Hätte Petrus in dieser Nacht auch gebetet, dass er standhaft ist, hätte er dieser Versuchung widerstanden, sich selber zu retten und wäre zu Jesus gestanden. Aber wir wissen es nicht. Das ist meine Theorie, das ist mein Glaube, den ich habe, wenn ich die Bibel so anschaue. Ich glaube, überwinden tun wir im Gebet. Weil ich glaube, jeder von uns hat die Lebenssituationen, vielleicht auch die Lebenssituationen, wo wir immer wieder reingehen, wo wir immer wieder scheitern und immer wieder denken, das nächste Mal mache ich es besser. Wo wir anstehen wie der Petrus, nie, Jesus, werde ich dich wieder so enttäuschen, wie ich es jetzt gerade gemacht habe. Wo wir so überzeugt sind, im Moment, das nächste Mal klappt es. Aber ich kann euch etwas sagen. Wenn du versucht bist, vor der Ehe mit deinem Partner ins Bett zu gehen, überwindest du die Versuchung nicht in dem Moment, wo du alleine mit ihm daheim sitzt. Oder wenn du versucht bist, schlecht über jemand anderes zu reden, jemand von deinen Mitarbeitern, wo du genervt davon bist, du wirst die Versuchung nicht überwinden, wenn das nächste Mal die andere Mitarbeiterin kommt und über dich schlecht redet. Oder viel subtiler, wenn du versucht bist, auf deine eigenen Fähigkeiten und auf dein eigenes Versorgen und auf dein eigenes Können zu vertrauen, anstatt ganz auf Gott. Die Versuchung wirst du nicht überwinden in dem Moment, wo du Ende Monat auf dein Konto schaust und überlegst, was du mit deinem Geld und mit deiner Zeit anstellst. Der Entschluss dafür fasst du im Gebet, fasst du vor Gott. Und auch egal, was deine Versuchung in deinem Leben ist, du wirst sie im Gebet überwinden müssen. Und ich glaube, der grosse Punkt, wenn wir die Versuchung im Gebet überwinden, wenn wir den Sieg im Gebet erringen, ist, dass wir in dem Moment anerkennen, ich selber kann es nicht aus eigener Kraft. Überwinden passiert aus Gottes Kraft. Und das nimmt so viel Druck weg. Zu merken, ja, ich bin gescheitert, aber ich kann es auch nicht aus mir selber raus, sondern ich kann es alleine aus Gott raus. Ich habe euch die zweite Hälfte vom Vers 41 vorenthalten. Ich hoffe, es hat sich niemand genervt ab. Aber ich möchte ihn jetzt bringen, weil ich glaube, es ist genauso essentiell wie die erste Hälfte. Und zwar im Vers 41 steht, bleibt wach und betet, damit ihr der Versuchung widerstehen könnt. Ich weiß, ihr wollt das Beste, aber aus eigener Kraft könnt ihr es nicht erreichen. Gerade wenn du eine Person bist, die sagst, ja, ich bin eigentlich jetzt eher so der Macher oder der Worshipper oder der Geber, ich tue gut arbeiten, gebe dafür gute Zehntelkille. Aber ich bin einfach jetzt nicht so der betet. Das kann ich halt nicht so gut. Oder wenn du jemand bist, der sagst, oh, ich struggle immer mit meiner Gebetszeit. Es fällt mir so schwer, die im Alltag einzubauen. Oder wenn du sagst, in der neuen Kleingruppe die 15 Minuten Stille vor Gott, das passt mir gar nicht. Das ist gar nicht mein Stil. Ich bin einfach nicht der Typ dazu. dann tut es mir mega leid, dir das müssen zu sagen, aber das machen wir nicht für dich. Und das, also Gebet ist nicht in erster Linie etwas, also wo du machst, weil es gerade dir mega Spass macht. Oder weil du es gerade jetzt mega viel lieber machst als draussen eine Velotour. Oder weil du es jetzt gerade mega viel spannender findest als der Film, der gerade läuft. Oder das Treffen mit den Freunden. Weißt du, Jesus braucht dein Gebet nicht. Er ist nicht auf das angewiesen. Wir sind darauf angewiesen. Und ich glaube, gerade zu denen, wo es schwerfällt. Und ich würde mich auch dazu zählen, obwohl ich das Gefühl habe, ich weiss, dass Gebet so etwas Essentielles ist. Gerade zu denen glaube ich, dass Jesus mit so viel Liebe zuflüstert. Hey, ich weiss, du willst dein Bestes geben. Hey, aber ich weiss auch, du kannst es nicht aus eigener Kraft. Lass zu, dass ich dir die Kraft gebe im Gebet. Und ich glaube, es geht dann darum, anerkennen, dass Gott in meinem Leben so viel mehr tun kann, als ich mit all meinen Anstrengungen tun könnte. Er kann mit einer halben Stunde Gebet mehr in mir verändern, als ich, wenn ich 10 Jahre an etwas arbeite. Der Franz von Sales hat gesagt, und ich weiss, manchmal wird das Zitat auch Luther zugeschrieben, spielt mir eigentlich keine Rolle, wo ist es. Nimm dir jeden Tag eine halbe Stunde Zeit zum Gebet. Außer wenn du viel zu tun hast. Dann nimm dir eine Stunde Zeit. Und ich glaube, das ist wirklich die Essenz. Zu anerkennen, dass Gott so viel effizienter und effektiver ist als ich. Weil wenn ich sage, oh, heute habe ich wie irgendwie im Alltag nicht Zeit gefunden, zu Gott zu kommen oder nicht die Zeit gefunden für die stille Zeit, dann ist das, was wir machen, eine zu sagen, ja, also ich hätte ja stille Zeit machen können, aber ich bin einfach effizienter ohne Gott. Ich bin einfach effizienter, wenn ich es gerade von Anfang an selber mache. Und dann denke ich, hey, wenn selbst Jesus nötig hat, auf seine Knie gehen und darum ringen, dass Gott ihm die Kraft schenkt, dass er am Schluss überwinden kann. Wie viel mehr haben wir es denn nötig? Wie viel mehr brauchen wir denn das, dass wir ausgerüstet werden im Gebet? Ich meine, Jesus hatte alle Grund zum Sagen gehabt, hey, es kommt jetzt eine mega kräftezehrende Zeit, lass mich alle in Ruhe, ich möchte ein paar Stunden schlafen. Und er hat gewusst, es gibt ihm mehr Kraft, wenn er im Gebet ringt, als der Schlaf, den er könnte bekommen. Und wenn wir den Sieg im Gebet erringen, wenn wir überwinden im Gebet, glaube ich, wartet auf der anderen Seite die Freiheit auf uns. Zum einen die Freiheit vor der Sünde und zum anderen die Freiheit davor, zu denken, dass wir selber stark sein müssen, dass wir selber überwinden müssen, dass wir selber die Veränderung in unserem Leben hineinbringen müssen. Der Petrus war in dem Moment schwach. Der Petrus ist in dem Moment eingeschlafen und er ist nachher gescheitert. Und obwohl er gescheitert ist, hat Jesus in voller Liebe wieder aufgenommen. Er ist zuerst in Selbstzweifel versunken und Jesus hat ihn nicht verurteilt. Jesus hat ihn aufgerichtet, hat seine Identität wiederhergestellt und hat ihm den Auftrag gegeben, dass er der Fels wird sein, auf dem die Gemeinde gebaut wird. Das ist ein crazy Auftrag. Und ich glaube, der Punkt ist, der Petrus hat seine Lektion gelernt. Weil wir wissen aus anderen Quellen, dass Jahre später der Petrus der Märtyrertod gestorben ist. Er ist hingerichtet worden, weil er sich zu Jesus gestellt hat. Und ich weiss, es klingt jetzt nicht nach dem, was wir jetzt alle wollen oder nach dem, was mega erstrebenswert ist, aber ich glaube, das, was auf ihn gewartet hat nachher, ist so viel wertvoller gewesen, als jeder Schmerz, den er erlitten hat. Und darum werde ich persönlich auch lernen, mich nicht im Selbstzweifel herzugeben oder mich selber zu verurteilen, wenn ich wieder gescheitert bin, sondern in dem Moment darauf vertrauen, dass Gott voller Gnade auf mich wartet und in dem Moment auf die Knie gehen und darum ringen, dass das nächste Mal, wenn ich wieder in dieser Situation bin, das nächste Mal, wenn ich wieder herausgefordert und versucht bin, dass ich dann die Kraft von Gott habe, zu überwinden. Ich finde, die Szene im Garten Gethsemane zeigt so schön die Vaterliebe. Er möchte das Beste aus uns herausholen. Das ist der Grund, wieso er sagt, hey, stell deinen Willen über deinen eigenen Willen. Gehorch mir. Aber er weiss genau, dass wir aus eigener Kraft nicht fähig sind dazu. Und darum gibt er uns das Werkzeug in die Hand, wie wir das schaffen können. Und ich möchte dich gerade heute mega dazu ermutigen, dass du dir jemanden suchst, sei das da im Gebet, sei das in der Kleingruppe, sei das jemandem, dem du vertraust, dass du dich dieser Person anvertraust. Ganz am Anfang der Szene, der Verse 37 bis 38, lesen wir Petrus und die beiden Söhne des Zebedäus, Jakobus und Johannes, nahm er mit. Angst und tiefe Traurigkeit überfielen Jesus. Und er sagte zu ihnen, ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Bleibt hier und wacht mit mir. Jesus, der als grosser Lehrer und als grosses Vorbild, als der Leiter vorangegangen ist, zeigt sich seine Ängste in seiner grössten Zerbrochenheit. Zeigt sich seine engsten Freunde in seiner grössten Verletzlichkeit. Und ich glaube, wenn Jesus das tut, dann können wir das auch. Es ist ein Zeichen dafür, dass wir sagen, hey, ich kann es nicht aus eigener Kraft. Ich brauche das Eingreifen von Gott. Und ja, manchmal brauche ich auch einfach, dass jemand mit mir in das Gebet hineinkommt, dass jemand mit mir oder für mich betet. Manchmal brauche ich einfach, egal wie stark ich gegen aussen mag scheinen, brauche ich den Beistand von anderen. Ich möchte noch beten. Ja, Vater, ich möchte dir danken, dass du uns deinen Willen offenbarst. Ich möchte dir danken, dass du so ein gnädiger Gott bist, der uns ausrüstet mit der Kraft und mit der Macht, um Sünden überwinden zu können, um nach deinem Willen zu leben. Und ich möchte dich bitten, dass du redest und zeigst, wo wir das noch mehr dürfen machen, noch mehr sollten machen, wo du noch so viel mehr in uns siehst, als wir vielleicht selber noch so viel mehr Potenzial auch siehst. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir im Gebet ausharren können, zu dem Sieg kommen und zu überwinden. Amen.